Herzlich willkommen zu Klassik Virale, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei der Klarinettistin Friederike Roth. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, auf dem Bauernhof außerhalb von Berlin. Das erste Gespräch, zu dem ich jetzt nicht mit dem Fahrrad angereist bin, sondern doch mit dem Auto kommen musste. Wir haben uns ja schon 2016 kennengelernt, als ihr vom Berliner Ensemble auch einen zweiten Echo Klassik bekommen habt. 2019 folgte dann noch ein Opus Klassik. Danach habe ich ja noch ein Porträt über euch als Phoneform geschrieben, deshalb bleiben wir beim Du, würde ich sagen. Und deshalb sprechen wir zuerst über das Ensemble, das David Gorol und Du 2009 gegründet habt. Auf eurer Homepage findet man ein schönes, bewegtes Lebenszeichen, so einen schönen Kurzfilm vom Mai. Aber seit Juni herrscht da Sendepause, keine neue Nachricht. Wie geht's euch und wie ist die Lage?
Ja, die Lage ist natürlich auch für uns kritisch, das ist klar. Die Corona-Zeit hat uns wie alle natürlich völlig überrascht. Es wurden Dinge abgesagt. Wir hatten ein großes Gala-Konzert in den Havelländischen Musikfestspielen geplant. Das wurde hin und her geschoben und dann letzten Endes doch abgesagt. Also es gab immer wieder Hoffnung auf Auftritte, die dann zerschlagen wurde. Und dann mit diesem ständigen Hin und Her mussten wir natürlich alle umgehen in der Musikbranche, das ist klar. Alle hatten die Hoffnung im Sommer, dass es wieder losgeht und wir haben im kleinen Rahmen irgendwie Pläne geschmiedet und die Pläne wurden alle wieder zerschlagen. Also wir hatten viele Verschiebungen in November, Dezember und dann hieß es dann, tut uns leid, doch nicht. Das ging wahrscheinlich sehr vielen so. Was wir gemacht haben, die Idee kam mir dann schon im Februar, als es losging, dachte ich, Leute, das müssen wir nutzen. Wenn alles abgesagt wird, haben wir so viel Zeit wie nie. Also lasst uns doch aufnehmen. Das Berliner Ensemble hat ja sowieso lebt unter anderem durch die CD-Produktionen und die Wiederentdeckungen von unbekannten Komponisten.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen,
genau. Denke ich. Da haben wir uns gesagt, das ist die Chance, wir müssen die Zeit produktiv nutzen. Und das kam dann zusammen, dass auch Werner Dabringhaus mich anrief und sagte, sag mal, wollen wir was machen? Wir haben plötzlich ganz, ganz viel Zeit. Das war natürlich erstmal trotzdem unmöglich, weil wir durften ja nicht mal mit 5 Personen in einem Raum sein. Und Räume waren das noch größere Problem. Es gab einfach keine, die für uns zugänglich waren. Wir sind alle freie Musiker, freie Schaffende, freie Branche. Wir haben keinen Probenort, wo wir sagen können, wir haben einen Schlüssel und es kann egal sein, wer da reinkommt. Wenn wir im Funk proben, sind natürlich die Auflagen wahnsinnig hoch. Es war sehr strikt, wer rein darf und wer nicht. So war es also erst überhaupt ab Mai möglich, irgendetwas zu machen. Und dann haben wir aber Vollgas gegeben und haben tatsächlich 2 CDs produziert in der Zeit. Wir haben 2 Komponisten wiederentdeckt, haben zum Glück eine Sponsorin gefunden, die uns also eine ganze CD ermöglicht hat. Und zwar haben wir Ewald Sträßer aufgenommen.
Dessen Namen ich noch nie gehört habe.
Ein Name, den man noch nie gehört hat, genau. Dabei war er zu Lebzeiten wirklich eine Größe. Er wurde der Bergische Brahms genannt, also kam aus dem Bergischen Land und hat ein ganz umfangreiches Werk, also viele tolle Stücke geschrieben und wir haben jetzt also 3 Werke von ihm aufgenommen. Das ist eine Klarinettensonate, ein Klarinettenquintett und ein Bläserquintett. Und Bläserquintett war jetzt auch Premiere fürs Berliner Ensemble, das haben wir bisher nicht gehabt. Wir nehmen ja meistens gemischte Besetzungen auf, also Bläser, Streicher und Klavier, was da so durcheinander alles möglich ist. Wir wollen keine reinen Besetzungen wie Streichquartett. Da denken wir uns, das können andere Ensembles spezialisiert machen. Wir versuchen alles, was eben unüblich ist und untypisch ist, aufzunehmen. Das ist unsere große Möglichkeit, dass wir eben auf eine CD ganz verschiedene Besetzungen packen können. Und genau, da haben wir also diese Stücke. Und Bläserquintett hatten wir bisher noch nie. Wir hatten schon reine Streicherformationen, aber noch keine reinen Bläser. Und das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Da waren wir im Juni aufnehmen und haben gleich 2 Werke aufgenommen, eben Ewald Sträßer und das zweite ist Karl Amont Mangold.
Auch noch nie gehört.
Den kennt man um Darmstadt rum, weil er kommt aus Darmstadt, also aus der Region und hat dort auch den Darmstädter Konzertchor gegründet, den es bis heute gibt. Da ist der Name nicht ganz, ganz, ganz vergessen. Aber ansonsten weiß eigentlich keiner was über ihn, obwohl er tatsächlich den ersten Tannhäuser geschrieben hat und Wagner den zweiten.
Ach.
Und es gab große Diskussionen in Berlin, welcher zuerst aufgeführt wird. Und man hat sich aus eher internen politisch-privaten Gründen für den Wagnerschen Tannhäuser entschieden. Und somit ist der Mangold-Tannhäuser einfach so nach hinten übergefallen und war quasi vergessen. Und genau, von Mangold haben wir auch ein Bläserquintett eingespielt. Ganz, ganz schönes Stück, eine Serenade. Und haben da noch weitere. Wir hatten bereits ein Septett aufgenommen vor einigen Jahren. Das lag so ein bisschen einsam beim Label. Da fehlte immer noch Futter dazu, da kamen wir erst jetzt dazu. Und da werden auch noch weitere Stücke folgen, die wir weiter von ihm aufnehmen wollen.
Das heißt, ihr geht so ein bisschen auch von den Berliner Spätromantikern weg. Das war doch auch so ein Teil des Profils, das ihr in dieser Gruppe gesucht habt und auch wirklich Perlen entdeckt habt.
Genau, wir haben jetzt da, ich habe 5 Berliner Spätromantiker aufgenommen bereits und haben auch da noch weitere Sachen übrig sozusagen. Also von Bausner gibt es immer noch das Sextett, das wir gerne aufnehmen wollen, Streichsextett. Aber nur gut, mit 2 Bausland-CDs sind wir erstmal ganz gut aufgestellt und für die 3. muss dann wieder sich jemand interessieren. Also wenn jemand sagt, hey, ich möchte gerne, dass ihr das aufnehmt und ich habe dafür Geld, dann sind wir natürlich sofort dabei. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wofür sich jemand interessiert, ein Sponsor. Ne? Wir brauchen Investoren, wir brauchen jemanden, der sagt, das machen wir gemeinsam.
Vielleicht kannst du noch mal sagen vorweg, wie ihr als Gruppe funktioniert. Ihr seid ja ein harter Kern, ich weiß nicht, ob nur ihr beide oder noch die Streichertruppe plus noch einige Leute drumherum, die immer wieder mal dabei sind, mal nicht dabei sind.
Genau. Oder
wie funktioniert das?
Wir sind inzwischen eine tatsächlich stabile Gruppe. Das hat sich ein paar Jahre so zurechtgeruckelt, weil es ist logisch, die jüngeren Leute im Ensemble kriegen dann doch irgendwie Stellen und sind weg oder haben keine Zeit mehr. Und deswegen hat es ein paar Änderungen gegeben. Aber die meisten, die wir jetzt haben, sind tatsächlich schon sehr lange dabei. Da ist Franziska Dahlmann an der Flöte von der ersten Stunde an dabei und der Rolf Janssen am Kontrabass, der von Anfang an dabei ist. Und Villa am Klavier, Villa Balbonesi, immer schon dabei. Ansonsten, ja, wir, also David und ich, organisieren großteils das Ensemble. Muss auch Dorian noch erwähnen, Dorian Wetzel an der Bratsche, der sich auch sehr engagiert im Moment. Und
David Gohl spielt Geige, das haben wir, glaube
ich. Genau, David Gohl, das setze ich jetzt schon voraus als für unsere Fans, dass sie wissen, David Gohl ist unser Geiger, genau. Ja, wir haben mehr oder weniger so den Kopf, die Ideen und ich bin hauptsächlich in der Umsetzung so beschäftigt, Sponsoren finden und organisieren. David plant und denkt sich die Programme aus. Also wenn ich eine Anfrage bekomme, könnt ihr da was machen? Dann rufe ich David an und sage, okay, kannst du mal ein Programm zusammenstellen? Und dann schicke ich es weiter an das Festival, das gefragt hat. Mhm. Weil eben die Veranstalter damit rechnen müssen bei uns, dass sie uns fragen, könnt ihr was zu dem Thema machen? Die können ja nicht sagen, wir bestellen ein Trio. Also das ist, wir sind eben so etwas schwer zu greifen für einen Veranstalter. Aber dafür können wir ganz inhaltlich passend arbeiten. Und das ist dann Davids Part, der überlegt sich, was passt zum Thema des Festivals, zur Aufgabenstellung, was können wir da Gutes zu beisteuern. Mhm. Und dann machen wir Programme, die auch ein bisschen moderiert werden von uns und immer unbekannte Komponisten enthalten, immer Überraschungen enthalten, irgendwas, was man so noch nicht gehört hat.
Ist das aus eurer Erfahrung her ein Vorteil oder ist das auch markttechnisch ein Problem, dass ihr so unterschiedliche Besetzungen habt?
Genau.
Und dass die Veranstalter und vor allem auch das Publikum nicht so richtig weiß. Also wenn da ein Streichquartett angekündigt ist oder ein Klarinettenquintett, dann weiß man, was man zu erwarten hat.
Genau.
Ihr seid so eine Wundertüte.
Ja, genau, wir sind eine Wundertüte, richtig. Das ist auch ein Problem, ganz genau. Dass viele scheuen, glaube ich, schon davor zurück bei dem Beispiel Streichquartett, was so das Extrem in die andere Richtung ist. Das ist sehr personengebunden, das ist an den Namen gebunden, das ist ein Ensemble, das sich irgendwie auf dem Markt etabliert. Bei uns ist das so ein bisschen das Gegenteil. Der Veranstalter muss sich so ein bisschen überwinden, sozusagen, sich überraschen zu lassen, auch was die Komponisten angeht. Aber oft funktioniert es so, erstmal kommt die Anfrage und die Idee, Mensch, Berliner Ensemble, ihr habt doch Preise gewonnen oder sie haben uns irgendwo gehört oder irgendwie sowas. Wollt ihr nicht was machen? Und dann kommt man gemeinsam ins Gespräch und kann was ausarbeiten, was dann sehr, sehr gut passt. Und am Ende ist es auch an Personen gebunden, weil wir sind keine wilde Truppe von irgendwelchen Leuten. Wir sind ziemlich gezielt 10 Personen. Wir kommen dann auch.
Ja, von den CDs ist ja ganz klar euer Profil, die Raritäten, die Wiederentdeckungen. Ist das auch euer tägliches Brot als konzertierende Musiker, wenn ihr auf die Bühne geht, oder spielt ihr da doch sehr viel Standard? Müsst ihr quasi Standard spielen?
Das hat sich ein bisschen verändert. Also anfangs weiß ich noch, ich kann mich gut an einen Veranstalter erinnern, wo wir gerungen und diskutiert haben, ob wir den Hugo Kaun spielen dürfen zum Brahms. Also das Brahms-Herd war wirklich Brahms-lastig und er wollte unbedingt noch das Brahms-Klarinettenquintett da reinpacken und wir haben diskutiert und meinten, nein, das können andere spielen und lasst uns doch was dazu nehmen. Es gibt genug zum Wohlfühlen. Lasst uns doch, und der Hugo Kaun ist ein ganz toller Komponist, der vertraut uns, dass das wirklich schön wird. Und wir haben diskutiert und irgendwann haben wir gewonnen und durften das machen. Das waren so die Anfänge. Und inzwischen hat sich das ein bisschen, also wirklich drastisch verändert. Ein bisschen ist schwer untertrieben. Es hat sich so weit geändert, dass uns der Intendant des Mosel-Musikfestivals anruft und sagt, kommt, ich lade euch ein, Ensemble in Residence, ihr dürft 3 Konzerte spielen, überrascht uns.
Wow.
Und das war ganz toll. Das Festival hatte da damals, 2019 war das oder 18, weiß gar nicht mehr genau, hatte Karl Marx als Thema. Ein Thema, das war das der Kultursommer Rheinland-Pfalz hatte Karl Marx. Und das war natürlich musikalisch ganz schwer zu greifen, weil Karl Marx und Musik ist eh eine umstrittene Sache, das Ganze, und dann noch mit Musik zu Verbindungen bringen. Und wir haben, wie ich finde und wie auch das Publikum fand, ein ganz, ganz tolles Konzertprogramm hat David da gezaubert. Wir haben eine musikalische Liebesreise zwischen Jenny und Karl entworfen und das ganze Umfeld, und haben erstaunlich viele Musiker gefunden, die Einfluss hatten oder die bekannt waren mit Marx und mit Jenny und mit ihrer musikalischen Grundausbildung und Gesang und so weiter. Und haben da ein ganz schönes Konzertprogramm in einer Industriehalle gespielt, wegen Industrieaufleben der Region und so weiter. Das war also eine ganz, ganz, ganz schöne Sache, und wir durften wirklich machen, was wir wollten. Und wir haben gemacht, was wir wollten, und blieben unserem Motto treu und haben ganz viele Entdeckungen gespielt.
Mhm.
Und das war schön, ja.
Es gibt ja viele Musiker und auch viele nicht musizierende oder nicht professionell musizierende Klassikfreunde, die sagen, es hat schon seinen Grund, warum man Brahms kennt und eben so ein Bausnorn oder Kaun nicht. Was ist der Reiz, diese unbekannten Komponisten zu spielen und diese Werke zu spielen? Sind die Werke genauso gut? Macht es mehr Spaß, solche Sachen zum Leben zu erwecken, als immer wieder die Standards zu spielen?
Also für mich hat das zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, wenn ich Brahms spiele, ich finde Brahms ganz, ganz toll. Also es ist wirklich natürlich genial. Das stellt keiner in Frage. Trotzdem mache ich mich ja enorm vergleichbar. Also ich muss ja jetzt die Interpretation finden, die ich noch besser finde als all die anderen Interpretationen. Und aufnehmen, klar wäre das toll. Ich würde super gerne mal ein Brahms Klavierquintett aufnehmen. Aber wie selbstkritisch? Ich meine, ich bin selbstkritisch. Und wenn ich meine Aufnahme höre, muss ich ja vertreten hinterher, dass es die ist, die ich auf den Markt bringen muss. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man unbekannte Sachen spielt. Ne?
Mhm.
Da macht man die Referenzaufnahme. Wir machen die ersten.
Mhm.
Und das ist einfach wie so eine kleine Schatzsuche. Es ist, man hat eine Partitur und weiß überhaupt nicht, was wird daraus. Und ich finde das so reizvoll und toll, das zu entdecken und reinzugucken und eben Neues zu finden. Und klar finden wir auch Müll. Das ist nicht so, dass wir alles aus der Schublade ziehen und sagen, eine neue Entdeckung jagt die nächste. Also wir haben immer wieder Tage, wo wir uns zusammensetzen und Sachen spielen und sagen, das kommt zurück in die Schublade.
Was ist denn für euch gut genug, dass ihr es spielen wollt? Woran macht ihr das fest?
Naja, also es muss uns einfach begeistern. Es reicht eigentlich, wenn die Augen leuchten und man sagt, lass uns das normal spielen, dann ist das schon ein Kriterium. Und wir hatten neulich auch zum Beispiel, als wir Ebert Strasser entschieden haben aufzunehmen, hatten wir noch eine Komponistin, die ich extrem interessant finde. Aber die Zusammenstellung an Stücken, die wir dann hatten, das war ein Nonett, wo ich überzeugt bin, das lohnt sich, ganz tolles Stück. Und dann gab es noch kleinere Werke, unter anderem ein Klaviertrio. Und es ist wunderschön, es ist wirklich ein tolles Stück. Aber unser Pianist sagte, ich möchte es nicht aufnehmen. Ich muss so stark an Schubert Opus 100, nein, ist falsch, das ist ein anderes, an ein anderes Stück denken. Es wirkt für ihn wie eine Kopie. Und er wollte es nicht aufnehmen. Es war für ihn nicht gut genug, sozusagen.
Mhm.
Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, was machen wir mit diesem Nonett, das ich wirklich großartig finde, dass wir ein Konzert gespielt haben und die Leute fanden es toll. Wie verpacken wir das? In welcher Konstellation können wir das aufnehmen, dass das noch Sinn ergibt? Und so ist es halt, dass Brahms hat 100% geniale Musik übrig gelassen. Er hat auch selbst verbrannt. Ne? Er hat vieles vernichtet, wo er überzeugt hinterher war, das kann ich nicht, das will ich nicht stehen lassen für die Nachwelt. Und dadurch hat eben jemand wie er so gut wie überhaupt keinen Ausschuss übrig gelassen. Und die Komponisten, die wir entdecken, haben vielleicht 80% Ausschuss übrig gelassen, weil es Gebrauchsmusik war oder weil sie eben nicht sortiert haben, weil sie gar nicht erst so berühmt geworden sind, dass jemand gesagt hätte, das ist toll, das ist nicht so. Also diese Kritik durch die Presse, durch das Publikum, haben die gar nicht so doll erfahren. Aber wenn 20% Perlen drunter sind, dann lohnt sich das doch. Also das ist einfach nur ein anderes Verhältnis als bei einem Beethoven oder einem Mozart oder einem Brahms. dass die Verhältnisse sind nicht so.
Ja, also aus meiner Erfahrung, die CDs, die ich von euch kenne, muss ich sagen, da sind eine Menge Perlen dabei. Und da sind wir wieder erstaunt, was ihr da alles hervorgrabt. Wo sich dann die Frage anschließt, wo kommt das alles her? Und warum ist diese Musik bis jetzt so untergegangen oder übersehen worden? Es ist erstaunlich, was man alles noch so findet oder was ihr noch so findet.
Ja, also warum das untergegangen ist, erschließt sich uns auch, haben uns auch lange gefragt, wie kam das? Aber das ist meiner Meinung nach jetzt immer klarer. Das Bild zeichnet sich so. Da waren zwei Weltkriege. Es gab extreme Umbrüche in der Musiklandschaft. Also Spätromantik lief aus. Und uns heutzutage ist egal, ob ein Stück nach Brahms komponiert wurde und klingt wie Brahms oder ob es zeitgleich komponiert wurde. Aber damals war das eben nicht egal. Das war unmodern. Das war Epigon. Das Wort wird uns ja oft nachgeworfen. In mir ist das egal heutzutage, ob der Komponist 1920 erst geschrieben hat und nicht 1890. Aber in der Zeit war man halt rückschrittig und es haben sich ganz, ganz neue Ideen aufgetan. Und ich glaube, ja, die Änderungen waren vielleicht drastischer als die Änderung zwischen Klassik und Romantik von der Gedankenwelt der Menschen. Und dann kam eben da plötzlich ein Krieg dazwischen und es hat sich sehr viel auch eben Wirtschaftskrisen und also es hat sich unheimlich viel ins Wanken geraten, wie man in dem Bausnan-Oktett so schön dieses Ende der Kaiserzeit hört. Weißt du, wovon ich spreche? Dieses in dem Oktett, da, das, dem Lande meiner Kindheit, da porträtiert er ja Siebenbürgen und Ungarn, Österreich, Deutschland, diese ganze, man hört alle Einflüsse.
Er kam ja daher aus Siebenbürgen.
Ne? Genau, man hört all diese Einflüsse. Und am Ende von dem Stück hört man den Zusammenbruch des Kaiserreichs. Man hört ganz hoch in der Geige, ganz leise und langgestreckt. Man hört die Hymne tatsächlich. Und drunter passieren ganz tiefe Akkorde und was. Also wir haben es zuerst nicht mal gemerkt. Wir haben es nicht mal erkannt, was das ist da oben drüber. Und man hört aber auch ungarische Nationallieder. Und das Ganze zerfällt langsam ins Nichts und es wird immer sphärischer und dann ist das Stück aus. Also es ist, er hat den Zerfall komponiert.
Mhm. Also was für ein kriegt Stück man Gänsehaut. Zum Nachhören?
Dem Lande meiner Kindheit von Waldemar von Bausnan. Auf unserer ersten Bausnan-CD ist das drauf.
Oh ja.
Und also wirklich, wir haben es, also es ist ein bisschen peinlich eigentlich, wir haben es erst nach der Aufnahme gehört. Da spielte David plötzlich das Ganze nochmal durchgefingert für ein Konzert in der Philharmonie. Hat er es nochmal kurz zu Hause durchgeübt und im schnellen Tempo gespielt, statt im langsamen. Und dann kam er zu mir mit, hör mal, ich habe was gemerkt. Und sie sind vom Glauben abgefallen. Er hat einfach nur in statt den ganzen Noten in schnell gespielt. Und auf einmal sahen wir das erst. Also man darf gar nicht laut sagen. Aber ja, auch wir entdecken immer weiter an den Werken, ne? Wie kam man darauf jetzt?
Weiß nicht. Aber ihr habt das ist ja schon eine besondere Verantwortung, wenn ihr Werke wirklich zum ersten Mal einspielt. Denn wenn ihr die versemmelt, sage ich jetzt mal, dann ist so ein Werk möglicherweise endgültig tot.
Genau, das macht es für uns auch enorm spannend. Das macht es ganz, ganz spannend. Was sagt die Kritik hinterher? Was sagt unsere Wahrnehmung? Wir sind auch besser geworden in dem ganzen Arbeitsablauf. Mir ist jetzt immer wichtiger, dass wir alle Stücke, die wir aufnehmen, vorher im Konzert gespielt haben. Das haben wir früher im Prinzip auch so empfunden, aber wir haben es nicht immer geschafft. Also diesen mit vielen Leuten zu proben, es braucht viel Zeit, ist ein anderer Ablauf, als wenn man eben das besagte Quartett ist, das quasi davon lebt, gemeinsam zu arbeiten. Dann muss man eben irgendeine Möglichkeit finden, das vor einem Publikum tatsächlich auch zu spielen. Oft kam es dann doch nicht dazu und dann hört man hinterher die Aufnahme und im besten Fall ist man freudig überrascht und denkt, ach Mensch, so klingt das. Also wir hatten wirklich bis jetzt immer Glück gehabt und haben uns hinterher gefreut über die Werke, die wir da gehört haben. Aber im schlimmsten Fall denkt man, ach Mensch, hätte ich das mal anders gespielt. Das kommt natürlich auch vor, dass wir was hinterher hören und denken, warum haben wir das denn so gemacht? Jetzt nach drei Konzerten sind wir da schlauer und machen das anders. Und dann kann man nicht nochmal aufnehmen, dann war es das. Deswegen schneide ich jetzt sehr viele Proben mit zum Abhören und versuche eben öffentliche Konzerte und sei es ein Hauskonzert. Also wir hatten manche Stücke im Hauskonzert jetzt eben durch Corona, haben wir bei einem Freund von uns ganz nett, der hat Freunde eingeladen, so dass jeder seinen Platz hat in dem Wohnzimmer. Es war im Spätsommer Da ging es noch gerade so, dass man das verantworten konnte. Und dann haben wir diese Klarinettensonate von Strasser dort einem wohlwollenden Publikum präsentiert, um so ein bisschen einzusammeln, wie sind die Meinungen, und um hinterher unsere eigene Aufnahme zu hören und zu sagen, was empfinden wir jetzt anders, was wollen wir jetzt anders spielen.
Spürt ihr denn auch Erfolge in der Form, dass solche Werke nachgespielt werden von anderen?
Ja, tatsächlich, ja. Also das Trio, klar, die kleineren Besetzungen sind da dankbarer als die großen. Das Trio von Waldemar von Bausland, von unserer ersten CD, da gibt es inzwischen bei YouTube, ich weiß nicht, 20 Aufnahmen von verschiedenen Ensembles, wo es vorher keine gab. So an YouTube zum Beispiel kann man es gut festmachen, weil natürlich rufen uns die Leute nicht an und sagen, übrigens, wir spielen euer Werk. Mhm. Aber doch, uns rufen auch Leute an. Oftmals sind das Laienensembles, die die Möglichkeit haben, in größeren Besetzungen aus Freude zu spielen und nicht für irgendwelche lukrativen Auftritte. Wir werden oft nach Noten gefragt, die es noch nicht gibt. Wir haben ja unseren Verlag gegründet, Edition Springquell. Aber auch da sind wir natürlich ganz Schrittchen für Schrittchen unterwegs mit dem Verlegen, weil wir sind keine Verleger. Also wir machen das so nebenher. Wenn mal wieder was fertig ist, dann können wir ein paar Notensätze bestellen. Bei dem Bausnan-Oktett wurden wir häufiger gefragt. Auch das Bausnan, wie heißt es, Achtkammergesänge. Das wurde schon aufgeführt, auch von einem Profi-Ensemble.
Das ist auch sehr schön. Tolles Stück. Da war ich damals schön bei der Aufnahme dabei mit Maria Bengtsson. Das ist eine sehr schöne Aufnahme
ganz geworden. Toll, ja. Und auch das noch ein Stück wurde in der Philharmonie gespielt. Ich glaube sogar das Kauen-Oktett war es. Ja, doch. Also es kommt nach und nach, dass wir auch Nachrichten bekommen oder eben auf YouTube was finden, wo wir denken, ach, guck mal einer an.
Ja, der Vorwurf an die Klassik von Nicht-Klassik-Hörern ist ja oft, es sind nur alte Sachen, die mal gespielt werden. Und jetzt sucht ihr ein neues Repertoire, spielt aber nicht Musik von heute, sondern sucht wieder alte Musik raus. Warum das? Warum kümmert ihr euch nicht um Musik von heute und animiert Komponisten von heute, Musik zu schreiben?
Es gibt genug Ensembles, die neue Musik machen und die sich darauf spezialisiert haben. Und man muss den Markt sich auch ein bisschen teilen. Also das ist nicht unsere Welt nie gewesen. Es ist nicht so, dass wir uns da jemals versperrt hätten. Aber das ist so entstanden. Und Spirulina Ensemble ist so gewachsen und das hat auch seine Berechtigung. Und es gibt nicht viele, die das so machen. Deswegen machen wir da weiter. Also wer neue Musik hören will, es gibt ganz tolle neue Musikensembles, die Musik von heute spielen.
Du spielst ja noch in einem zweiten Ensemble, in dem Blattgold, ein Klarinettenquartett. Du trittst als Solistin auf, du spielst im Orchester und du hast auch noch Lehraufträge an der Universität der Künste in Berlin. Muss man als freiberufliche Musikerin auf so vielen Hochzeiten tanzen, um überleben zu können? Oder ist das die Freude an der Vielfalt, dass du das machst?
Sowohl als auch. Also ich habe schon immer gerne unterrichtet. Ich habe schon als Kind andere Kinder mit unterrichtet irgendwie. Also das hat mir schon immer Freude gemacht. Und an der Uni, das macht wahnsinnigen Spaß. Ich habe jetzt eine Dozentur zurzeit. Das ist sehr, sehr schön und sichert natürlich so ein bisschen meinen Lebensunterhalt. Das machen ja viele freiberufliche Künstler so, dass sie das Unterrichten als Stabilität, als immerwährende Sicherheit haben. Und das ist auch was Schönes, dass man bei allem spontan sein und bei allem Neues permanent machen und immer woanders spielen, dass man auch was hat, was einen so immer begleitet. Also auch die Beziehung zu den Schülern und Studenten ist ja was ganz Schönes. Die anderen Ensembles, ich mache gerne alles Mögliche, ich mache gerne verschiedene Musikrichtungen. Blattgold ist so ein Ausflug in wir machen, was wir wollen. Wir spielen Tango und Jazz und was uns gerade Spaß macht. Arrangieren uns, was uns gefällt. Das Berolina Ensemble ist natürlich so das liebste Kind. man sagt immer so, es gibt irgendwie verschiedene Motivationen, warum man das macht. Ruhm und Ehre für Geld oder es gibt verschiedene Gründe. Und das Berolina Ensemble ist definitiv das Sternchen, das Ruhm und Ehre Ensemble. Das ist nicht das, wo wir jede Woche Konzerte haben und uns eine goldene Nase verdienen. Deswegen braucht es verschiedene Dinge, die man tut.
Wie sieht denn dein Leben jetzt im aktuellen Lockdown aus? Du kannst ja nicht mehr unterrichten und wahrscheinlich könnt ihr als Berolina-Ensemble ja auch nicht proben.
Genau.
Also, das heißt, du wohnst jetzt hier mit deiner Familie im Moment auf dem Bauernhof.
Genau, wir wohnen außerhalb von Berlin gerade und das ist natürlich ganz, ganz toll, dass wir hier genug Platz und Raum haben.
Womit beschäftigst du dich im Moment?
Ich beschäftige mich, also es ist so, ja, der Lockdown kam jetzt wieder doch recht überraschend, lustigerweise. Die Uni war noch offen bis Weihnachten und wir haben noch in echt unterrichtet. Und wir hatten, also ich hatte mit Orchester, und zwar mit der Philharmonie Baden-Baden, Aufnahmen geplant, auch wieder eine Wiederentdeckung. Egon Gabler,
auch noch nie gehört,
ein Komponist, der Klarinettenkonzerte und ein Hornkonzert geschrieben hat. Das wollten wir aufnehmen im April. Und dann rief mich der Dirigent, der Pavel Balev, rief mich an und meinte, du, wie sieht's aus? Wollen wir nicht einfach jetzt die Zeit nutzen? Lass uns jetzt noch schnell die Aufnahme machen. Wer weiß, was dann kommt und so weiter. Und ich habe gesagt, na klar, sofort. Wir legen alles vor und machen das jetzt. Und bin natürlich von 0 auf 100, habe angefangen, alles schnell zu üben und ganz viele Blätter einzuspielen. Wir Klarinettisten brauchen ja immer vor allen Dingen Blätter, die gut sind. Und habe mich also darauf eingestellt, um Weihnachten rum diese Aufnahme zu machen. Wir wollten erst nach Weihnachten und dann riefen wir an und lassen schnell vor Weihnachten das noch machen. Und ich habe gesagt, vor Weihnachten. Und dann kam der totale Lockdown und es ist verpufft. Also so eine Woche, bevor ich nach Baden-Baden, ich hatte schon fast ein Ticket gekauft, bevor ich fahren wollte, kam der Lockdown und zwar vorbei. Und ja, das hat mich erst sehr enttäuscht, weil ich mich so gefreut hatte, jetzt noch schnell irgendwie zwei kleine Konzerte einzuspielen.
Verständlich. Mhm.
Und dann war das alles nicht. Und ich habe erst mal gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich total fit auf der Klarinette. Ist ja immer so ein bisschen wie ein Sportler. Man muss sich auf so ein Niveau bringen immer wieder. Also man fällt natürlich nicht auf Null zurück, wenn man mal eine Woche nicht übt. Aber es ist trotzdem, ja, ich gehe sehr gezielt auf einzelne Projekte hin und mache mich da wirklich fit für. Und wenn ich eine Phase habe, wo ich keine Solokonzerte habe oder keine Ensemble-Sachen mit Berolina, dann wird man auch gemütlicher und dann spiele ich eben weniger. Ne? Und ja, die Frage kam dann, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt gar nichts mehr? Das hat mir sehr widerstrebt. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich ein Stipendium vom Musikfonds bekommen habe. Und da habe ich ein Projekt eingereicht und das Projekt, das muss ich auch so ein bisschen ausholen, das ist eine ganz lustige Sache. Ich habe mir überlegt, was kann ich jetzt machen? Was funktioniert immer, ob Lockdown oder nicht? Immer funktioniert ich mit Klarinette. Ich alleine, der Raum reicht dann dafür immer, da brauche ich nirgendwo keine großen Säle. Und was immer uns bleibt, ist das Internet. Das heißt, ich habe überlegt, was kann ich garantiert umsetzen? Und da kam mir so in den Kopf, auf Facebook habe ich sehr, sehr viele Freunde, die ich alle nicht kenne. Und das sind Klarinettisten und Musiker aus der ganzen Welt. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Irgendwann kippte das so vom Privaten ins Berufliche. Und ich habe dann entschieden, okay, wenn das so ist, dann sind es alle meine Freunde, die Klarinette spielen oder irgendwie komponieren oder sowas. Und dann ist es häufiger mal passiert, dass mir Leute Stücke geschickt haben. Und so auch kurz vorm Lockdown hat mir jemand aus Korea ein Stück geschickt und gesagt, hier, guck mal, hat mir auch seine Aufnahme geschickt und das fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Und dann habe ich zurückgeschrieben und habe gesagt, vielen Dank und ja, ich übe das auch mal. Das ist so ein etüdenartiges Stück. Es klingt ein bisschen, als wäre es Bach, aber eben doch nicht ganz wie Bach. Und daraus ist die Idee entstanden, dass ich einen Aufruf mache und Komponisten weltweit motiviere, Sachen zu schreiben oder aber Sachen, vielleicht haben sie schon was geschrieben, mir zu schicken. Und ich biete an im Gegenzug, dass ich das erstens übe, was gerade für viele jüngere Komponisten nicht selbstverständlich ist. Viele schreiben dann doch eben erstmal für die Schublade und sind traurig, dass es keiner machen möchte. Ich übe es und mache eine Aufnahme, und zwar eine professionelle Aufnahme. Und das Ganze erarbeiten wir dann noch über Online-Konferenzen, weil das ist das Medium, was jetzt gerade up-to-date ist. Und dann ist es egal, ob jemand in Peru sitzt oder in Berlin. Genau, und mit dem Projekt habe ich also das Stipendium bekommen, habe mich sehr gefreut und das kommt jetzt genau passend zum Lockdown natürlich wie gerufen und ich habe die ersten Einsendungen bekommen und habe angefangen, da so ein bisschen dran zu üben. Natürlich alles noch überhaupt nicht fertig und einige Komponisten schreiben auch jetzt erst, also es geht erst so richtig los. Bin jetzt mit einem Komponisten in Kontakt, der auch ein Stipendium vom Musikfonds bekommen hat. Und wir wollen die beiden Stipendien quasi jetzt zusammenpacken und er nutzt seinen Stipendienzeitraum für die Komposition an meinem Werk, das ich hinterher dann aufnehme und spiele. Ja, damit beschäftige ich mich.
Könnte das hinterher so ein Volumen einer CD bekommen oder kannst du einschätzen, wie viel das wird?
Ich glaube, das Volumen von der ganzen CD, das ist ja meistens bis zu einer Stunde, das schaffe ich gar nicht zu üben. Nein, neue Musik ist ja schon auch, es ist keine Klassik. Also das übt man schon ein bisschen länger dran unter Umständen. Ich denke, das wird kleiner und wird eher auf anderen Formaten auch eben über Online Plattformen publiziert werden.
Und sind gute Sachen dabei?
Ganz, ganz schön, ganz spannend. Ich habe zum Beispiel schon ein Stück bekommen, das war das erste, das ich bekommen habe, von Aaron Dunn. Das ist ein Bekannter von mir, ein guter Freund, der eigentlich Flötist ist und der hat ein Stück geschrieben für mich, für Klarinette und Loopstation. Das heißt, man nimmt immer sich selbst auf und das läuft weiter. Und ich habe bis jetzt nur dran geübt, aber noch nicht, ich habe die Loopstation noch nicht bekommen. Durch Corona, ne? Wir konnten uns jetzt noch nicht sehen und er konnte mir noch nicht die Loopstation mitbringen. Aber da kann ich mal kurz den Grundrhythmus spielen. Gerne. Das ist, also was heißt Grund? Also es gibt einen Pattern, so einen 5/8-Takt. Und der läuft immer wieder in anderen Schattierungen. Und da drauf werden dann Sachen gespielt. Also ich kann jetzt wirklich nur den Anfang spielen, den Rest habe ich noch nicht fertig. So, das ist die Grundidee. Das Stück heißt Ostinato.
Und dann, Reich.
Genau, und dann kommt es immer in anderen, anderen Tonlagen und anderen Zusammenstellungen. Wird ganz toll, freue mich sehr drauf. Dann habe ich ein Stück von einem Komponisten aus den USA. Das finde ich auch ganz, eine ganz spannende Idee. Eine Bekannte von ihm, so habe ich es verstanden, hat im April ein Stück, ein Gedicht geschrieben über Corona und den Lockdown. Und das hat sie im Radio gesprochen, dieses Gedicht. Und auf meinen Aufruf hin hatte er jetzt die Idee, die ich ganz, ganz süß finde. Musste noch gucken, wie das zusammenpasst. Er hat Klarinettentöne zu ihren Worten geschrieben. Also er hat ihren gesprochenen Text, das ist die Basis, hat er in Töne umgesetzt. Und meine Aufgabe ist es jetzt, exakt synchron zu spielen, dass wir das genau zusammenbauen. Mhm. Bin ich gespannt. Das wird natürlich eine kurze Sache, das ist eher experimentell. Also es ist jetzt, ich würde sagen, es geht eher in experimentelle Musik als in neue Musik. Genau, ich muss das jetzt alles in den Sprachrhythmus packen. Und dann soll beides ungefähr gleich laut sein, dass man die Sprache noch versteht und dass es trotzdem Musik wird, gesprochene Musik. Ja, das ist das zweite Werk, was ich schon habe. Dann übe ich halt gerade an dem Stück, was die Inspiration war von diesem koreanischen Klarinettisten, der mir das geschrieben hat. Das Stück ist saumäßig schwer. Das muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich das zeige, weil das klingt ganz einfach. Ist aber schwer. Das ist so ein bisschen im Stil von Bach. Und hat für die Klarinette eine Schwierigkeit, nämlich es geht dauernd Register wechseln.
Und ja, das ist das Hieseste bei der Klarinette.
Das ist für die Klarinette ganz schön gemein.
Ich habe auch mal ein bisschen gelernt und da bin ich dann gescheitert. Ja.
Genau, und das kann eine Flöte zum Beispiel ganz gut. Die sind leichter in den Oktaven unterwegs. Und für eine Geige geht es halt über die Saiten. Das ist aber auch was hier halt viel selbstverständlicher ist. Und bei uns ist das ganz schön gemein. Und dazu kommt, dass man nicht atmen kann. Und das habe ich mir so ein bisschen als Corona-Etüde vorgenommen. Aber ich übe es erst seit wenigen Tagen. Also ich kann das jetzt nicht fertig präsentieren. Ich versuche mal, wie weit ich komme. Und ich kann auch noch, ich wollte es mit Permanentatmung üben. Das ist eben auch eine schöne Übung, was man viel trainieren muss, um es dann tatsächlich nachher mal anzuwenden. Mhm. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich muss atmen zwischendurch. Rausgeflogen. Nee, ich kann es jetzt nicht spielen. Ich kann den Anfang spielen bis dahin. Das ist auch nach dem vielen Reden ganz schön schwer zu spielen.
Das glaube ich.
Weil ich bin jetzt, ich muss erstmal ein Glas Wasser trinken und irgendwie.
Nee, dann machen wir das gleich nochmal.
Nach dem vielen Reden ist man von der Atmung so. Mhm.
Wir sind ja hier in der Nähe von Belzig und auf dem Weg hierher habe ich auch kurz in Belzig nochmal Station gemacht, bin nochmal durch die Stadt spaziert und habe da direkt vor der Kirche ein wunderschönes Fachwerkhaus gesehen mit einer Plakette darauf. Hier wohnte der alte Dresdner Hofkapellmeister, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe und nie gehört hatte. Und du hast mir gerade gesagt, von dem
genau.
Gibt's jetzt auch etwas.
Das ist der Karl Gottlieb Reisiger. Das ist auch wieder so eine lustige Sache und zwar der Musikwissenschaftler, mit dem wir ganz am Anfang vor 10 Jahren mal, der uns ganz viel Inspiration gegeben hat und unheimlich viel erzählt hat, wo wir da saßen wie kleine Kinder auf dem Sofa bei ihm im Wohnzimmer und er fragte immer, was, den kennen Sie nicht? Und wir so, nein, das war ein bisschen unangenehm, aber wir haben nach und nach hier alles jetzt nachgearbeitet, in unsere Wissenslücken gefüllt. Einer der ersten war eben Karl Gottlieb Reisiger. Da hat er mir eine Fantasie kopiert, die man damals noch gar nicht kaufen konnte. Inzwischen ist das, glaube ich, sogar verlegt, das Stück. Also der Komponist ist gar nicht so ganz, ganz, ganz unbekannt. Deswegen ist er auch noch kein Fall fürs Berliner Ensemble. Vielleicht kommt das aber noch, mal gucken. Und ich wusste gar nicht, dass der hier wohnt. Aber eine Freundin von mir, die mal Klarinettenschülerin von mir war, oder ist noch sogar, hat mir zu Weihnachten das Grand Duo von Karl Gottlieb Reisinger geschenkt. Und so habe ich also die Noten hier gehabt und habe natürlich dann Lockdown, Weihnachtsferien, auf dem Hof sein, habe natürlich dann angefangen, das mal zu üben. Ganz, ganz schönes Stück, ganz schöne Musik. Es gibt ein paar kleine Aufnahmen. Ich glaube, der Dieter Glöcker?
Glöcker.
Ich bin gerade im Vornamen. Dieter heißt er,
Dieter,
ne? Ja,
Dieter,
ja, genau, Dieter Glöcker, genau. Hat, glaube ich, sogar auch ein Stück davon schon aufgenommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also es ist nicht so ganz unentdeckt, das Ganze. Aber sehr schöne Musik. Und diese Reisiger-Gesellschaft in Bad Belzig werde ich auf jeden Fall kontaktieren, jetzt wo ich weiß, dass der aus der Region hier kommt. Und werde mal Hallo sagen. Mhm. Und die sind ganz umtriebig, scheint mir. Und machen da viel für die Wiederaufleben von Reisigers Musik. Es gibt auch einen Chor hier, der heißt der Reisiger Chor. Und da werde ich unbedingt mal Hallo sagen und fragen, ob wir nicht irgendwas gemeinsam machen können. Vielleicht ein kleines Konzert im Reisiger Geburtshaus. Oder es gibt einen anderen Saal, glaube ich, den die bespielen, auch mit dem Chor. Vielleicht kann man da ja irgendwie was Schönes draus machen.
Mhm. Hast du Lust, uns gleich noch ein bisschen was zu spielen?
Ich habe Lust, da was zu
Nach
spielen.
Nach dem ganzen
genau.
Sprechen,
jetzt muss ich, genau.
wie es aussieht. Ja, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank für das Gespräch.
Ich, sehr, sehr gerne.
Ich drücke euch die Daumen, uns allen, dass der Lockdown bald wieder vorbei ist und dass ihr wieder üben könnt. Und
ja.
Ist schon zu sehen, wann die nächsten CDs rauskommen, die beiden Sachen, die ihr aufgenommen habt. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, die erscheinen alle bei MDG, Dabringhaus und Grimm.
Die erscheinen bei Dabringhaus und Grimm. Eine CD sollte jetzt im Frühjahr kommen. Auch die Abläufe beim Label sind durch Corona ein bisschen durcheinander gekommen. Also auch da ist einiges in Verzögerung geraten. Unter anderem ist ja auch der Herr Grimm leider verstorben, sehr tragisch und sehr plötzlich. Und der hat zum Beispiel Texte geschrieben und solche Sachen. Also es muss alles so ein bisschen neu sich zusammenruckeln dort. Aber eine sollte jetzt im Frühjahr erscheinen. Das hoffe ich auch, dass das klappt. Februar wird vielleicht ein bisschen knapp, aber vielleicht schaffen wir den März noch. Und die zweite, die Mangold-CD, die hatten wir auf 2022 eigentlich geplant, weil wir noch Sachen aufnehmen müssen. Da fehlt noch einiges und solange wir nicht vernünftig arbeiten können, muss das vielleicht noch ein bisschen warten. Mhm. Vielleicht schaffen wir es jetzt im Sommer, das aufzunehmen und dann dauert es wieder ein bisschen, bis die rauskommt. Mhm.
Aber wer jetzt neugierig geworden ist, es gibt ja eine ganze Reihe von CDs von euch schon bei JBC oder Amazon oder im gut sortierten CD-Handel.
Genau, es gibt da einiges Schönes zu entdecken.
Ja, also ich sage schon mal vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt hören wir noch Karl Gottlieb Reisiger.
Genau, da kann ich aus dem Grand Duo, Duo Brillant für Klarinette und Klavier. Ich habe natürlich jetzt keinen Pianisten da, wir sind ja ganz alleine hier. Kann ich das Thema von der Polacca spielen und vielleicht noch einen kleinen Ausschnitt. Die Polacca wird variiert, vielleicht kann ich dann noch ein bisschen von der Variation spielen.
Super.